Lass uns Platz nehmen. Komm, Heiliger Geist, mit Feuer, fall und verbrenn alles, was nicht verbrannt ist, was noch im Weg steht, was den Heiligen Geist blockiert, was der Herrlichkeit Gottes entgegensteht. Wir sind in den letzten Tagen, wir möchten alles fertig machen. Weißt du, unsere große Reise beginnt, so wie bei den Zugvögeln. Wir wandern aus. Wir gehen dem Herrn entgegen, Maranatha. So, ich möchte euch Mut machen, also mit hinauszugehen. Weißt du, wenn du rausgehst, musst du sterben zuerst. Solange du noch nicht gestorben bist, kannst gar nicht rausgehen. Nur Tote gehen raus. Lebendige, weißt du, wenn noch das Fleisch das, oh, mein Nachbar sieht, mein Kollege sieht mich, mein Freund sieht mich oder mein Bekannter sieht mich. Das ist nicht so leicht, verstehst du? Und dann kann es sein, dass faule Eier fliegen oder sowas. Ihr Christen, die Verrückte, ich weiß, wie das ist. Das ist das Vergnügen, Vergnügen für Gott. Wenn du Vergnügen für Gott haben willst, geh mit hinaus. Wenn nicht, wenn du Angst hast und feige bist, bleib zu Hause im Bett oder am besten unterm Bett, da bist du am sichersten. Gott möge dich segnen. Okay, ich lade euch herzlich ein für die nächsten Veranstaltungen. Vielleicht ein bisschen runter. Für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen haben wir Hochzeit um 13 Uhr. Ich möchte euch alle zur Hochzeit einladen. Jacqueline und Kevin heiraten. Und um 13 Uhr, und die Gemeinde ist ganz herzlich eingeladen. Da kommt eine riesige Torte her. Also, als meine Frau das gehört hat, sagt, ich würde auch am liebsten kommen. Die Torte. Da würde sie Mittagessen und alles ausfallen lassen für die Torte. Okay, nur nebenbei. 13 Uhr, dann um 19 Uhr haben wir Gottesdienst hier. Das Thema wird sein, verliere nicht deinen Schwung. Weißt du, wir werden immer lahmer, langsamer, träger, gleichgültiger, oberflächlicher. Weißt du, wir fangen so voll Feuer an, voller Dynamik. Wir fangen im Geist an und hören beim Fleisch auf. Und das ist der Trend der Christen. Meine Predigt wird sein in diese Richtung. Verliere denn nicht deinen Schwung, deinen Elan, deinen Pep. Am Sonntag früh muss ich vielleicht ein bisschen meine Predigt ein wenig ändern. Das Thema ist hier Krieg der Worte. Also über die Worte. Nachdem die zwei jungen Leute heiraten, dann will Oma und Opa auch heiraten. Und dann soll ich sie, eigentlich wollten sie zusammen, aber die jungen Leute haben ihre Hochzeit und die alten Leute sollen ihre Hochzeit haben. So, und dann mache ich am Sonntagmorgen, dann mache ich für Oma und Opa die Segnung. Ja, die wollen auch gesegnet werden. Die haben gesagt, wenn die das können, warum sollen wir als junge Leute, wir sollen schon längst den Bund der Ehe geschlossen haben. So, da werde ich mit, also gleichzeitig im Rahmen des Gottesdienstes an diesem Wochenende auch die Trauung oder Segnung vornehmen. Also, aber das Thema, ich werde schon beim Thema irgendwo bleiben, Worte, sag was Nettes, red nett mit Menschen. Also nicht nur, dass wir kämpfen, sondern dass wir die Worte positiv gebrauchen, füreinander sprechen, nicht gegeneinander sprechen, sondern füreinander sprechen, für Gott sprechen, für unsere Mitmenschen sprechen, Liebe ausstreuen. Liebe ist eigentlich das, was im Himmel und in der Ewigkeit und im Leben überhaupt zählt. Liebe. Dann am Mittwoch, Gebet des Glaubens. Ich sehe einen Fehler. Das ist ein Fehler. Das soll 16 Uhr sein, nicht 19 Uhr. Mein Bruder, du hast mich nicht korrigiert. Es ist 19 Uhr. Seht ihr, das ist ein Fehler, wo ihr nicht gesehen habt. Okay, wahrscheinlich war Samstag, also Mittwoch, 16 Uhr über das Gebet des Glaubens. Dann am Freitag nächste Woche, dann Gott will dich vom Himmel her berühren. Und am Samstag um 11 Uhr ist Frauenbrunch und das Thema wird sein, Jesus bricht alle Ketten. Und abends dann auch Gottesdienst. Und dann habt ihr die Termine alle. Und auch einen neuen Zettel haben wir gemacht für die Evangelisation mit Merlin Neubauer. Und da verschiebt sie bei Merlin Neubauer auch. Sie ist am Dienstag da, am Mittwoch da und am Donnerstag. Es war nur ursprünglich vorgesehen für Mittwoch, Dienstag und Mittwoch. Sie hat ein fantastisches Zeugnis. Sie ist geheilt worden von Krebs und so weiter. Und sie hat Bitterkeit gehabt. Es geht nicht mehr. Verbittert auf alle Menschen. Und man kann schon auf Menschen verbittert sein, was die Menschen alles so machen, wie sie einem begegnen und wie sie einen behandeln. Und wie Gott sie geheilt hat. Und während sie mit der Verbitterung fertig wurde, wurde sie auch fertig mit der Krankheit, mit Krebs. Und heute predigt sie voll Power das Evangelium. So, ich möchte euch einladen zu diesen Veranstaltungen hier. Und ja, jeden Monat ist irgendwas Besonderes hier im Haus. Okay, mein Thema ist, Gott sah, dass es gut war. Ich möchte eigentlich in der Bibel so ein paar Abschnitte lesen. 1. Mose, schlag, wenn du willst, gleich das erste Kapitel. 1. Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel. Auf Seite 6 ist es bei mir. So, und dann heißt es hier im Kapitel 1, Vers 25, und Gott machte die Tiere auf der Erde, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alle Gewürm nach seiner Art, und auf Erden und so weiter, und Gott sah, es war gut. Und Gott sah, es war gut. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles, was Gewürm und so weiter auf Erden ist. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und Gott schuf sie, ein Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht die Erde untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der Mensch sollte herrschen. Natürlich, er sollte Gott vertreten, sollte das Ebenbild Gottes sein. Und dann Vers 31, und Gott sah an alles und es war, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich habe mal einen Besuch gehabt, Richard Wurmbrand, und der hat meine Familie so in Schock versetzt. Weißt du, meine Frau hat sich so viel Mühe gemacht mit Kochen. Und weißt du, wenn du Gäste hast und so wie ein Bruder wie Richard Wurmbrand, und wir haben gegessen und genossen, und dann sagt er so wie er war mit seinem Humor, und sagt, Schwester, ich muss dir was sagen. Das Essen war nicht gut. Und mein Sohn, der ist fast unter dem Tisch gefallen. Das Essen war nicht gut. Wir waren bleich. Dann sagt er, es war sehr gut. Und seitdem der Richard Wurmbrand da war, versuche ich auch die Leute zu schockieren, wenn ich im Restaurant bin und fragen, wie war das Essen, war alles okay? Nein, es war nicht gut. Und manchmal fällt sogar der Bedienung das Tablett aus der Hand. Was, wie bitte, was war da nicht richtig? Dann sagte, nein, es war sehr gut. Und dann atmen sie auf. Und hier auch, es war sehr gut. Also was Gott gemacht hat, und dann geht es weiter, wenn wir dann weiter schauen und lesen und so weiter, und dann sagt er, es ist nicht gut. Also es war sehr gut, was er bisher alles gemacht hat, und dann im zweiten Schöpfungsbericht, wir haben ja zwei Schöpfungsberichte in der Bibel hier, und im zweiten Schöpfungsbericht, da heißt es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber sonst allgemein, es ist hier, es war sehr gut, Gott sah an, und alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Und das wurde aus Abend und Morgen der sechste Tag. Es war sehr gut. Wir wollen also über das Gute uns heute Gedanken machen, wie Gott die Dinge sieht, wie Gott die Sachen beurteilt. Und es ist wichtig, nicht wie ich die Sache sehe, sondern wie sieht Gott meine Angelegenheit, meine Finanzen, mein Zustand, mein Gefühl, meine Gesundheit oder mein Gehabe, mein Wesen, meine Persönlichkeit. Wie sieht Gott mich? Wie sieht er mich? Sagt er also, horch da mal, tut es nicht gut. Oder, verstehst du, das ist schon deprimierend, wenn ich so ein Kompliment bekomme und vom lieben Gott. Leute können reden über mich, was sie wollen, aber wenn der liebe Gott sagt, ist es nicht gut. Es ist nicht gut. So, wir wollen uns über das Gute Gedanken machen. Nicht immer ist alles gut, was gut ist, und nicht alles schlecht, was schlecht ist. Das stelle ich auch in den Raum. Gott kann sogar aus dem Schlechten Gutes machen. Halleluja, das kann er. Und ich habe eines festgestellt, so viel Guten, das erträgt der Mensch nicht. Zu viel Gutes. Weißt du, zu viel Kuchen oder zu viel Süßigkeiten und zu viel, was weiß ich. Er kann das nicht verkraften. Er wird übersättigt oder überfüttert und das schmeckt und vergeht ihm der Appetit eigentlich. Gott hat einen wunderbaren Plan für diese ganze Welt, für die Menschheit. Und er fängt an mit dem Guten. Es war sehr gut. Das ist also, was Gott auch danach hinterher gesegnet hat. Nach jedem Schöpfungsakt hat er dann gesagt, es war sehr gut. Und dann segnet er den ersten, zweiten, dritten Tag. In Sprüche 12, Vers 2, da ist ein kleiner Gedanke. Ich möchte zuerst einmal sagen, den guten Menschen ist alles gut und den schlechten Menschen ist alles schlecht. Also grundsätzlich mal. Und deshalb in der Bibel heißt es auch einmal, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer da weiß, Gutes zu tun. Die meisten wissen es nicht, was gut ist. Also und nicht immer das Gute ist gut. So nur nebenbei. In Sprüche 12, Vers 2, das Gute findet Gefallen bei dem Herrn. Das Gute findet Gefallen bei dem Herrn. Und da ist eine ganz tolle Auflistung, immer das Gute, immer so Gegensätze im Sprüche 12. Das Gute und so weiter. Wer Unrecht tut, hat keinen Bestand. Wer aber das Rechte tut, hat Bleib und Bestand. Wer Gedanken des Gerechten trachten nach Recht. Also das Gute, also das Gute. Gott sah es und Gott sieht es, wie wir denken. Der redliche Mund redet immer Gutes. Oder das Haus des Gerechten hat Bestand. Also, wie Gott sieht immer den Gerechten, den Heiligen, den Gläubigen. Der Gerechte weiß, was sein Volk braucht. Und der Ungerechte, der weiß nicht, der lebt einfach in den Tag hinein, zettelt Kriege an oder verwüstet das Land. Und Gott sah, es war sehr gut. Wer ein gutes Leben haben will, der muss anfangen, Gutes zu reden, Gutes zu denken, Gutes zu schreiben. Versuch einmal, wenn du kein gutes Leben hast, fang an, Gutes zu schreiben. Schreib Zettelchen und verteile diese Zettelchen mit guten Botschaften, mit guten Worten, mit guten Gedanken. Tu also Gutes oder Richtiges und du wirst ein Echo zurückbekommen. Das Echo-Gesetz. Wie man in den Wald hineinruft, so halt es raus. Fang an, richtig zu sprechen, richtig zu denken. Sag Danke. Das ist auch schon etwas Positives, Danke zu sagen. Sage Dank alle Zeit für alles. Und du hast so viel Grund zum Danken eigentlich in deinem Leben. Wir alle wissen, was gut ist. Und ich sage auch warum, weil wir ein Monogramm Gottes noch in uns haben. Wer ist gut? Nur Gott. Heißt es in der Bibel, weil der reiche Jüngling, der kommt zu Jesus und sagt, guter Meister. Dann sagt der Herr Jesus, wer ist gut? Nur Gott ist gut. Und deshalb, wir haben alle noch so Rest vom Gott in uns, so vom Ursprung, vom Paradies her. Wir wissen, was gut ist, was schön ist. Deshalb sehnt sich der Mensch nach Schönheit, nach Harmonie. Wir haben noch Überreste von Gott in uns. Wir spüren, was das Richtige ist, das Wahre ist. Und bloß ein Problem ist, wir lassen nicht alles raus. Wir akzeptieren nicht alles oder nehmen das alles an oder sind zu feige, das Richtige, das Gute zu tun oder sagen, ich kann das nicht. Der Mensch hat die Herrschaft über Tiere bekommen und herrsche darüber, was die Vögel sogar, aber wir Menschen zerstören die mehr, ruinieren, schlachten sie ab, beuten sie aus oder zerstören sogar ihren Lebensraum. Das ist der Mensch. Der sollte eigentlich den Tieren und den Vögeln und den Würmern, er sollte denen dienen. Aber was macht der Mensch? Er schadet, verseucht alles mit Radioaktivität und mit was auch immer. Und er hat die Herrschaft. Die Herrschaft, die Gott ihm gegeben hat, und ihr herrschet über all das, hat er dem Teufel abgegeben. Und deshalb geht's alles bergab runter. Und der will natürlich nichts Gutes. Der Teufel ist nicht am Guten interessiert. Er ist nur am Schaden interessiert, an Verlust interessiert, an Störungen interessiert, an Spannungen interessiert. Darum, Gott trennte, und deshalb, wenn ich dann weiterlese, schon am ersten Tag, und Gott trennte Licht und Finsternis. Und das ist gut so, dass Gott getrennt hat. Licht bleibt Licht und Finsternis bleibt Finsternis. Das ist schon der erste Schöpfungsakt. Und das ist das erste, was du in der Erlösung erlebst. Und Gott trennte Licht und Finsternis. Auch Christen sollen trennend sein. Veränderungen haben wir vorhin gehört. Wir sollen trennen das Gute vom Schlechten. Das ist schon eine große Veränderung. Wenn du dich von dem Schlechten löst und zu dem Guten dich hinwendest. Psalm 1 sagt das, sitzt nicht, wo die Gottlosen sitzen. Oder die Spötter. Oder die Gleichgültigen. Oder die Bibel sagt auch, wir sollen nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen. Oder Römer 12, Vers 1 und folgende Verse, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also wir haben eine große Aufgabe. Wenn wir ein gottgefälliges Leben leben wollen, wir müssen schon uns selbst ein Stück weit verändern, und zwar unsere Position, unsere Einstellung, unsere Haltung. So, Gott sah, dass es gut war. Wenn Gott dich anschaut und mich anschaut, was sieht er bei mir? Sieht er irgendwelche positiven Punkte? Findet er wenigstens ein gutes Haar an uns? Findet er etwas, wo er sagt, das ist okay, also wegen dieser Sache kann ich dich schon vorlassen, kann ich dich schon annehmen? Findet er etwas Positives in unserem Leben? Oder sind wir so negativ gepolt? Weißt du, wie siehst du dich im Lichte Gottes? Die auf Gott schauen, werden immer Gutes haben, denen wird es immer gut gehen, die werden leuchten wie die Sonne, die werden aufgehen wie die Sonne. Und deshalb, das Erste, was wir anfangen sollten, ist, wir sollten Gott anschauen. Und dann werden wir von Gott mehr und mehr abfärben. Während Moses mit Gott Gemeinschaft hatte, strahlte er, als er runterkam vom Berg mit den Gesetzestafeln. Er strahlte. Wenn du mit Gott viel Umgang hast, fängst du an zu strahlen. Gott will, dass du ihn bewunderst, dass du dich an seine Verheißungen und Zusagen hältst. Gott sagt, es ist gut. Es ist gut, was ich gemacht habe, was ich dir gegeben habe. Wir sind immer so Nörgler. Lass uns ganz ehrlich sein. Oh Gott, ich möchte andere Kinder haben. Ich möchte eine andere Frau. Ich möchte einen anderen Mann haben. Ich möchte ein anderes Haus haben. Ich möchte andere Arbeit haben. Ich bin nie mit dem zufrieden, was ich habe. Weißt du, die anderen haben immer was Besseres. Herr, warum habe ich so wenig Geld und die haben so viel Geld und wissen nicht, was sie damit anstellen sollen? Verstehst du? Oder die sind gesund und ich muss krank sein. Aber du weißt oft nicht, was im Herzen der Leute ist, was da sich vor sich geht, wie da innen drin aussieht. Also, aber wir sind immer so neidisch. Du solltest dankbar sein und dich so sehen. Herr, du hast mich gut gemacht. auch wenn ich blaue Augen habe oder braune Augen habe oder schwarze Augen habe oder gar keine Augen habe, du hast gut gemacht. Kannst du Gott danken für alles, alle Zeit? Ist ein Geheimnis. Also das Gute. Und Gott sagt, es ist gut. Wir fragen uns oft, warum habe ich so ein Handicap? Warum habe ich so ein Problem in meinem Leben? Hast du schon Gott für deine Probleme gedankt? Denn die Probleme sind auch von Gott. Er ist da durchgegangen und er sagt, es ist gut eigentlich, dass du dieses Problem hast. Dann da kann ich schon ein Wunder an dir wirken. Da, schon an der Krankheit. Dann kann ich schon dich heilen. Dann, oder an irgendeiner Gebundenheit, eine Bedrückung, eine Belastung. Da kann ich dich schon befreien. Weißt du, wo kein Problem ist, kann Gott nichts tun. Jemand hat mir geschrieben und bedankt sich für die Predigt. Irgendwo habe ich gepredigt, weiß ich nicht wie. Also mach aus deinen Problemen ein Projekt. Und sagt, das, ich mache jetzt aus meinen Problemen ein Projekt. Ich möchte ein Projektmacher sein. Meine Probleme möchte ich zu Projekten machen. Ich möchte mein Leben zu einem Projekt machen. Danke Gott für deine Probleme. Auch diese Probleme sind gut. Und Gott sah, es ist sehr gut. Weißt du, es ist sehr gut, dass du kein Geld hast. Du sagst, ja, wie bitte? Doch, es ist sehr gut. Dann betest du, dann gehst du auf die Knie, dann bettelst du und dann tust alles Mögliche. Vielleicht machst du deine eigene Gelddruckerei. Andere machen's. Nein, ich lasse dir die Freiheit, verstehst du? Du findest dann Wege und Mittel, aus diesem Minus herauszukommen. Wir verstehen Spaß. Wir verstehen Spaß. Also du wirst etwas unternehmen. Und bisher war der Mensch immer erfinderisch, wenn er in Not war. Solange er nicht in Not ist, kommt er gar nicht raus aus der Not. Und wenn es ihm gut geht, dann wird er ein Schlaraffenmensch. Weißt du, dann, oh, der Herr gibt es dem Seinen im Schlaf. Also ich muss mich gar nicht anstrengen. Und ich habe eines festgestellt, wenn es mit den Menschen gut geht, fallen sie vom Glauben ab. Aber sie bleiben am Glauben, wenn es ihnen dreckig geht. Deshalb, und Gott sah, es ist gut. Es ist gut, dass die Christen Probleme haben. Dann gehen sie in die Kirche. Dann gehen sie im Gottesdienst. Dann gehen sie auf die Knie. Dann lesen sie ihre Bibel. Sonst würden sie nie die Bibel zur Hand nehmen. Würden Gott nie fragen. Aber wenn sie ratlos sind, dann suchen sie nach irgendein Wort. Herr, hast nicht ein Wort für mich? Dann suchen sie und fragen den Herrn und Gott kann ihnen antworten. Gut ist ein Werk Gottes und Gott will mehr Gutes tun an Designer als je zuvor. Das ist Gottes Absicht, denn er liebt seine Kinder, er will für seine Kinder das Beste. Gott will nicht, dass den Menschen schlecht geht, sondern dass sie aus der Schlechtigkeit rauskommen. Erlöse uns von dem Bösen. Aber wir müssen erkennen, nur Gott kann uns Gutes tun. Nur Gott kann uns Gutes tun. Und deshalb er lässt uns manchmal so Schlamassel in unserem Leben, wo wir da hineinschlittern. Manchmal das fragen wir, wie konnte ich bloß so dumm sein und da reinschlittern? Und so weiter. Aber, und dann finde ich nicht mehr den Weg. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Weißt du, wie reinkommen, wie man reinkommt, das weiß ich. Aber wie ich rauskomme, da finde ich nicht die Tür mehr. Aber dann habe ich den Herrn. Dann rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Dann lernst du rufen. Dann lernst du geistlich sprechen, geistlich beten. Gott sieht, warum das gut oder etwas schlecht ist. Er sieht das. Und er sieht, und zwar, er weiß ganz genau, wenn es dir jetzt hier schlecht dann geht, dann wird es eines Tages dir gut gehen. Warum? Schaue das Ende an. Gott schaut immer vom Ende alles her. Er betrachtet von der Vollendung alles her. Und wir müssen durch viel Kampf und durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Ob du es glaubst oder nicht. Wenn du nicht diesen Weg gehst, wirst du nie das Ziel erreichen. Das Ziel ist Kampf und Kampf und Kampf und Kampf. Der Mensch ist geboren mit dem Schrei. Und so weiter. Und mit dem Klaps. Verstehst du, Gott hätte auch einen Patcher mitgeben können gleich. Nein, aber da müssen andere Leute so einen Klaps geben, damit er aufwacht. Und wir müssen aufwachen, dass wir sagen, Herr, bitte, was ist mit mir passiert? Diese kalte, grausige Welt. Und dann versuchen wir alles Mögliche, um wieder uns gemütlich zu machen. Gott sieht, was wir brauchen. Er sieht die Hintergründe, er sieht die Zusammenhänge, er sieht die Motive in unserem Leben, er sieht alles. Und er sieht, warum das so und so ist. Und ich möchte eines sagen, vielleicht verstehst du mich nicht. Für vieles in dieser Welt, in diesem Leben, kannst du nichts. Du kannst vieles kannst du, was dich betrifft, aber vieles, was dich nicht betrifft. Wenn die Inflation da ist, wenn Arbeitslosigkeit da ist, wenn Bomben fallen, wenn Radioaktivität da ist, kannst nichts dafür. Wenn das Ozonloch da ist und alles verbrennt und verglüht und so weiter, darum wundere dich nicht. Weißt du, Gott hat auch die Menschheit im Visier. Und er sagt der Menschheit oder ganz besonders der Zivilisation, das sind diese Gerichtsengel. Verstehst du, die Welt wird gerichtsreif und ist gerichtsreif. Also, und wir sind mittendrin. Aber die Gottvertrauen, die bringt er durch. Er wird irgendwie die durchmogeln. Gott versteht die Seinen durchzumogeln. Er ist ein guter Spieler. Er hat gute Schachzüge. Und er weiß, wie er mit einem Schlag dich dann auf die andere Seite rüberbringt. So, aus unserer Sicht sind wir vielleicht verloren, hoffnungslos, aufgegeben. Aber aus der Sicht Gottes, alles dient zum Besten. Grundsätzlich, alles in deinem Leben dient zum Besten. Vielleicht hast du noch nicht gemerkt, dass du in so einen Engpass kommst. Da wirst du ganz dünn und schlank. Wenn du in Engpässe kommst, verstehst du, dann lässt du das weg und das weg. Da sagst du, wir kommen nicht, mit der ganzen Bagage und mit dem ganzen Gepäck komme ich nicht durch, ich muss das andere zurücklassen. Und dann musst du dich durchzwängen, nur dass du selber mit dem nackten Leben durchkommst. Und wisst ihr, das Wichtigste ist dein nacktes Leben, dass dein nacktes Leben gerettet wird. Und wir sollten lernen, nur für das nackte Leben zu leben. Hast du schon Vögel gesehen mit dem Rucksack? Oder Hunde, oder Katzen, oder irgendwie Tiere in der Natur. Weißt du, Gott hat ihnen nicht gegeben. Gott sagt, schaut die Spatzen an, sie sorgen nicht und so weiter, sie sammeln nicht. Und der Vater im Himmel versorgt sie trotzdem. Wir sollten lernen, nur für den Tag zu leben. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Wir haben viel zu viel. Wir denken da für Monate und Jahre und Jahrzehnte womöglich und planen. Und wir wissen nicht, was da passiert. So, Tatsache ist, dass wir Menschen ganz weit weg von Gott sind und eigentlich das Gute gar nicht so richtig merken. Das Gute so nah. Wir sollten nur Augen aufmachen. Und zwar jeden Tag passiert was Gutes, nicht nur was Schlechtes immer, sondern jeden Tag. Und Gott sah, es war gut. Das ist mein Thema. Gott hat alles gemacht zum Wohlsein des Menschen, zum Gutsein des Menschen. Auch das Schlechte, auch wenn Menschen böse sind, weißt du, die Menschen bringen dich von den Menschen weg. Die bösen Menschen bringen dich von den Menschen weg. Du bist dann ganz nah an Gott. Du sagst also, horch auf, die alle pfeifig. Die können mir alle gestohlen bleiben. Die sind mir nicht wichtig. Wenn ich nur Gott habe, und weißt du, das ist, du wirst von Menschen mehr und mehr enttäuscht. Wenn du noch nicht von den Menschen enttäuscht worden bist, bist du noch nicht zu Gott gekommen. Du musst von sämtlichen Menschen, auch von Christen, Brüdern und Schwestern, auch vom Pastor und was weiß ich, von wem auch allem, sogar vom Papst, enttäuscht werden. Und dann kannst du nur sagen, wenn ich dich nur habe, Gott, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist Erlösung. Erlösung ist, dass wir von allen Menschen erlöst werden. Wir brauchen die Menschen. Menschen sind lieb und gut und so weiter. Aber wir müssen von ihnen erlöst sein. Dass wir sagen, hallo, und dann gehen wir weiter. Und nicht von ihnen abhängig sind. Diese Unabhängigkeit. Gott hat den Menschen unabhängig geschaffen. So, das Gute. Wir müssen dahin kommen, dass wir nur Gott sehen und nur Gott haben. Und Gott hat zu mir ein Stichwort gegeben. Und das möchte ich ganz schnell weitergeben. Ohne Gott schmeckt selbst das Gute nicht. Wenn du Gott nicht hast in deinem Leben, da können die leckersten Bissen sein. Das ist für dich gar nichts, bedeutet nichts, sagt dir nichts, gibt dir nichts und so weiter. Aber wenn Gott da drin ist, dann schmeckt dir trockenes Brot und Wasser. Und da bist du gesegnet. Deshalb ist es so wichtig, Gott in alle Bereiche des Lebens. Und dann kommst du gut durch, kannst du mit allem zurechtkommen. Dann ist dein Magen bekehrt. Ohne Gott ist das Gute nicht reif, nicht gut genug, nicht schön serviert, nicht schön aufgemacht. Weißt du, da haben wir so viele Kritikpunkte und so viel Nörgelei, was wir ansetzen können. Aber wenn Gott da ist und sagt, Herr, ich danke dir, es war nicht viel, aber ich preise dich und du wirst merken, wie Gott es vermehrt, wie du einen Geschmack bekommst und sagst, es war gut. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Bei uns hat sich plötzlich Besuch abends angemeldet, kamen ein paar Gäste aus dem Ausland, glaube ich aus Russland oder so, oder Ukraine. Und meine Frau hat nichts zu Hause gehabt, außer Bananen. Und dann haben wir gebetet, lieber Gott, was kann man machen mit Bananen? Und die Geschäfte waren zu. Die gab es nicht so, dass man da am Bahnhof oder sonst noch schnell einkaufen konnte. Und es war spät. Was können wir machen? Dann hat meine Frau die Idee gehabt, wir backen Bananen. Butter haben wir noch ein bisschen und Öl haben wir noch ein bisschen was. Und wir werden Bananen braten. Und haben wir Bananen gebraten und dann den Leuten serviert, als wenn es eine Delikatesse gewesen wäre. Und die haben gesagt, Mensch, das ist aber toll. Also, und die haben dann gelobt und nach Jahren erzählt, also wir werden nicht vergessen, bei euch gab es gebratene Bananen. Wenn du in Not bist, bist erfinderisch, bist kreativ. Und warum wir nicht mehr so schöpferisch sind, wie wir sein sollten, wir haben keine Not. So, der Mensch mit Gott und Gott sah, ist es gut. Gott gab uns alles, was wir brauchen. Und der Mensch sollte dann im Garten Eden herumlaufen und gucken, das ist, und sagen, das ist ein Löwe, das ist ein Tiger, das ist ein Elefant, das ist ein Schwein oder Affe oder sonst was. Und der Mensch gab immer den Namen. Der Mensch ist auch der Bewerter und der Begutachter Gottes und spielt auf jeden Fall, ob Gott gut ist oder nicht und so weiter. Aber meistens sieht der Mensch alles schwarz. Das ist das Problem, was der Mensch sieht. Und Gott sah, es ist gut. Wir sollten die Dinge des Lebens mit den Augen Gottes betrachten. Wie sieht Gott das? Ich weiß nicht, ob Gott Schwein sieht. Vielleicht ist das ein Ferkel. Nein, etwas Besseres. So ein Blasser, der hat keine richtige Haut oder... Weißt du, Gott sieht, Gott hat jedes Lebewesen mit einem ganzen bestimmten Plan, mit einem ganz bestimmten Zweck geschaffen. Und Gott sagt, es ist alles gut. Und alle Tiere gehören dem Menschen, der Mensch soll darüber verfügen. Aber er verfügt nicht über Gott. Gott verfügt über ihn. Und deshalb, das ist unser großes Problem. Wir denken, wir können Gott auch bewerten. Das ist ein guter Gott, ein allmächtiger Gott, ein herrlicher Gott, ein allweiser Gott. Gott hat keinen Namen. Ich bin der Ich Bin, ich bin der Daseinende, der doch schon immer war. Und es ist eine Frechheit und Anmaßung, wenn man anfängt, Gott zu bewerten. Und das geht nachher dann weiter. Der nächste Schritt ist, ich mache Gott Vorschriften. Wenn du Gott bist, wenn du was kannst, dann mach das und das. Und dann fangen wir an, Gott zu dirigieren. Wir sollten uns eigentlich unter den Augen Gottes beugen und sagen, Herr, du bist Herr. So, die Frage ist, was denkt Gott über den Menschen? Was ist der Mensch eigentlich, dass du seiner gedenkst? Der Herr ist der Schöpfer, der Allmächtige, und Gott hat den Menschen geschaffen. Und Gott betont, dass der Mensch etwas niedriger ist wie er. Also ich kann den Höheren nicht bewerten. Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Wir bleiben bei diesem Psalm ein bisschen. Gott kennt uns von Ferne. Ich kenne Gott gar nicht. Du auch nicht. Und wir auch nicht. Aber er kennt uns von Ferne. Er kennt uns von Ferne. Du kennst mich und ob ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Kannst du es vorstellen? Gedanken sind frei, habe ich gedacht. Du kennst meine Gedanken von Ferne. So was mein Computer da sich ausmalt. Und wie oft sündigen wir mit Gedanken, Leute. Nicht nur mit Worte. Wir sollten aufpassen, was wir alles denken. Die Gedanken werden offenbar werden. Die Gedanken des Herzens, die werden früher oder später offenbar. Du kennst, Herr, meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst mich auf alle meine Wege. Denn siehe, es ist noch kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, schon nicht wüsstest. Ich habe noch gar nicht ausgesprochen und schon alles offenbar. Das ist Gott. Und Gott sah an. Und Gott sah das. Und das ist wichtig. Lies diesen Psalm noch mal ein paar Mal zu Hause durch. Dann heißt es weiter, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, sagt der Dichter. Ich kann es nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette dich mich bei den Toten, siehe, da bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Ende, denk an Jona, so würde dort auch deine Hand mich erwischen und führen und erreichen und deine Rechte würde mich sogar halten. Überleg einmal, nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Ende da irgendwo bei Japan jetzt. Und guck mal, der Herr weiß, der Jonas sitzt in der Kajüte im zweiten Stock unten und liegt da auf dem Bauch und so weiter und wird rausgeholt und Gott weiß, auf was für einen Dampfer er sitzt. Gott weiß, er weiß alles. Und deine Rechte wird mich halten. Und spreche ich, Finsternis möge mich decken und die Nacht Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. So, da bin ich noch gar nicht geworden. Und dann hat schon Gott an mich gedacht. Ja, für den Muttertag eine ganz tolle Predigt. Schade, ist noch kein Muttertag. Du hast mich zubereitet im Mutterleib. Guck mal, plötzlich werden da kleine Finger und Öhrchen und Näschen und plötzlich Füßchen und Zehchen. Und plötzlich bist du geworden. Du hast mich wunderbar zubereitet. Und das nach einem Gesetz, millionenfach, milliardenfach passiert das Wunder. Wie das zugehen mag, weiß ich auch nicht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Du siehst, Gott erkennt man. Und die Natur erkennt man nicht nur mit dem Geist und nicht nur mit den Augen. Das erkennt meine Seele. Weißt du, und Gott sah, es war gut. Und wir sollen mit der Seele die Dinge anschauen, mit der Seele die Sachen betrachten. Nicht nur mit den Augen, natürlichen Augen oder der Brille oder Vergrößerungsglas oder Mikroskop oder Fernglas. Nein, wir sollten mit der Seele die Welt betrachten. Die Welt wird mit der Seele gesehen, mit der Seele erlebt. So, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich verborgen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Als noch Deutschland nicht gab, als es Europa noch nicht gab, als es die Welt noch nicht gab. Deine Augen sahen mich, als ich noch bereitet wurde. Sahen mich, alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollen und von denen keiner noch da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und seine Gedanken sind nicht meine Wege. Also Gott ist viel zu groß und Gott sah, es war gut. Das alles war gut. Dass du nur 1,50 Meter geworden bist oder 2 Meter geworden bist, es war gut. Er hat's gewusst, warum du so klein oder so dünn oder so dick geworden bist. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Das glaubst du gar nicht. Er hat einen Plan für dein Leben. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch. Und wollte ich sie zählen jetzt, so wären sie mehr denn Sand am Meer. Am Ende bin ich immer noch bei dir, Gott, und komme von dir gar nicht los. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten? Naja, das ist nicht gut. Doch, dass doch die Blutgierigen von dir weichen, würden von mir weichen. Denn sie reden vor dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich sie hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die dich verabscheuen? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Das war alles noch, bevor sie Christen geworden sind. Das ist ein Psalm geschrieben, noch im Alten Testament, ohne den Heiligen Geist. Und dann, aber dieser Vers, bei dem möchte ich bleiben. Gott sieht alles und Gott beurteilt alles. Und Gott hat seine Maßstäbe und seine Kriterien. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe und erkenne mich, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Erkenne mich, Gott. Erforsche mich, Gott. Gott kennt dich und mich durch und durch. Und es ist gut, dass er kennt. Und Gott hat jeden einmalig gemacht. Stell dir mal vor, es gäbe 2 Matutisse. Das gäbe Mord und Totschlag. Ich sage euch, das würde nicht gut ausgehen. Aber es gibt nur einen einzigen. Und Gott hat jeden individuell persönlich geschaffen. Er kennt das Gute und das Schlechte in dir. Und es ist gut. Auch das Schlechte. Du sagst ja, wie bitte, damit ich was abzulegen habe, damit ich was zu tun habe, damit ich die Untugenden nicht taugen, damit er daran arbeiten kann. Gott sieht auch das Negative in uns. Und das hat auch seine Existenzberechtigung, auch das Negative, damit wir mehr beten, erlöse uns von dem Bösen und der Heiligung nachjagen. Gott hat jede Situation fest in der Hand. Er weiß lange voraus, was es kommt, wie es kommt. Er weiß ganz genau, mit wem du zusammenkommst und mit wem du nicht zusammenkommen solltest, auf keinen Fall. Er weiß alle Dinge. Er fügt und führt. Und deshalb trennt er manchmal dich von Leuten, manchen Schwätzern, manchen Verrätern, Judas oder was auch immer ist. Du wunderst dich, warum der weggeht oder der kommt in dein Leben und so weiter. Das sind alles Fügungen. Und warum du allein geblieben bist und noch nicht verheiratet bist vielleicht. Manche sagen, oh, ich würde so gerne heiraten, aber ich finde niemand. Es ist gut, dass du niemanden gefunden hast. Nein, wirklich. Vielleicht bist du gar nicht ehefähig. Ja, das gibt's auch. Viele Menschen sind nicht ehefähig. Die sollten lieber ins Kloster gehen und Mönch und Nonne sein. Aber Gott weiß es. Oder warum du jetzt allein bist, Single, geschieden, verlassen, verwitwet, warum das so in deinem Leben ist, Gott weiß alles. Er ist es, der alles fügt. Gibt es ein Unglück, steht es in der Bibel, das der Herr nicht wüsste? Gibt es ein Unglück? Gibt es eine Situation? Gibt es einen Umstand? Gott trennt und Gott verbindet, Gott macht das alles. Und was Gott verbunden hat, das bleibt verbunden. Und was Gott trennt, das ist getrennt. Da kannst du dich strampeln, so viel du willst. Da kannst du betteln, so viel du willst. Da kommt nicht zurück oder die kommt nicht zurück. Das, was er gepflanzt hat, das wird aufgehen und wachsen. Und was er nicht gepflanzt hat, kannst noch so viel düngen und gießen, wird nicht aufgehen und nicht wachsen und nicht reifen. Was er verbunden hat, das ist verbunden und geheilt. Und was er nicht verbunden und nicht und heilt, das kannst noch so viel Medizin schlucken, es wird nicht gesund werden. Seine Gedanken. So, Gott sah, das ist gut so. Und du fragst dich, warum passiert mir das, was passiert ist? Warum ist der Finger abgeschnitten? Und warum hat der Hund dir in den Finger gebissen? Nur als Beispiel, mal fragst, und du hast bestimmt schon 100 Mal gefragt und immer noch keine Antwort gefunden. Und manchmal fragen wir uns, warum antwortet mir Gott nicht? Warum antwortet er nicht? Weißt du, er lässt uns manchmal so im Dunkeln, warum auch die Finsternis ist bei dir nicht dunkel und finster. Trotzdem. Und es gibt ein Bibelwort, das, wo es heißt, wo jemand auch sofort wissen muss, möchte, warum, Herr, ist es so und so, dann sagt doch der liebe Gott, hernach wirst du es erfahren. Hernach, wenn du dann in der Ewigkeit stehst, dann wirst du so froh sein für diesen Umstand, dass das gerade passiert ist, was passiert ist. Du wirst Gott auf den Knien danken und sagen, Herr, also du konntest nicht besser machen, dass gerade mir dies passiert ist. So, willst du wissen, was Gott über dich denkt? Seine Gedanken sind ja nicht unsere Gedanken und seine Wege nicht unsere Wege. Also, was denkt Gott über mich und über dich? Willst du das herausfinden? Was für ein Kompliment macht er uns? Ei, du treuer Knecht, du warst über wenigem getreu und jetzt will ich dich da über 10 Städte oder Dörfer wenigstens setzen oder 10 Hütten. Willst du wissen, wie Gott dich sieht und wie er dich beurteilt? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn du weißt, wie Gott mich beurteilt, dann kannst du ganz anders leben. Ich bin von Gott geliebt. Wenn du das weißt, ich bin von Gott verstanden und Gott meint gut mit mir und Gedanken des Lebens und des Friedens mit mir und nicht des Unglücks und der Katastrophe und will mich nicht zur Schnecke machen und mich fertig machen. Das ist nicht Gottes Plan. Gott will mich aufbauen, ermuntern und ermutigen. Und davon hängt, von diesem Wissen, was Gott über mich denkt, davon hängt meine Existenz ab. Davon hängt alles ab. Das Leben. Weißt du, wenn ich weiß, Gott denkt schlecht über mich, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Aber wenn ich weiß, ich bin sein Kind, auch wenn ein kleines Baby oder kleines Junge, kleines Mädchen, aber er denkt gut von mir. Ich bin ein Geliebter des Herrn. Wenn ich das weiß, dann kann ich ruhig weitermachen. Und dann weiß ich, gut, der Herr ist mit mir. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Weißt du, plötzlich steht er ganz anders da, der Junge. Ist Gott für uns? Wie beurteilt Gott meine Lebenslage, die Dinge, die in meinem Leben passieren und nicht passieren? Wie beurteilt er, was für Note gibt er? Mangelhaft? Befriedigend? Ungenügend? Oder gut? Oder sehr gut? Was für eine Note gibt Gott für dein Leben? Auch für dein Versagen. Auch dein Versagen wird benotet. Und denn aus deinem Versagen lernst du auch etwas. Und ich habe festgestellt, ich lerne aus meinen Fehlern mehr als aus meinen Erfolgen. Aus meinen Fehlern lerne ich viel mehr. Und deshalb, ich danke Gott für die Fehler, die ich machen darf. Und ich begnüge mich, dass ich ein paar mache und manchmal mehr, manchmal weniger am Tag. Aber okay, ich sage, Herr, bei dir ist viel Vergebung, aber damit habe ich kein Problem mit der Vergebung. Gott hat mir schon alle meine Sünden vergeben, noch bevor ich begangen habe. Ja, vergib mir alle meine Sünden. Wenn ich das bete, Gott, vergib mir alle meine Sünden, sind alle Sünden vergeben, die ich gestern getan habe, vorgestern, die ich heute gerade jetzt tue und ich noch tun werde. Vergib mir alle meine Sünden. Und die sind alle vergeben. Natürlich ist diese Fehler sind zum Korrigieren da, zum Verbessern. Ich muss das natürlich wieder gut machen. Und der Herr Jesus nimmt da beim Malchus das Ohr und klebt wieder dran. Weil er da einfach zu draufgängerisch war. Und wir machen viele Fehler, weil wir zu fanatisch sind. Zu euphorisch sind. Wir denken jetzt, Herr, ich verteidige dich. Und indem wir denken, ich muss was für Gott tun oder ich tue was für Gott, machen wir Fehler. Wir machen keine Fehler, wenn wir Gott durch uns arbeiten lassen. Aber wenn ich denke, ich muss für Gott jetzt was tun, da blamiere ich mich riesig. So, und Gott sah es, dass es gut war. Von Gott aus gesehen gut, nicht von mir aus gesehen. Von mir aus gesehen war es elend, jämmerlich, versagend. Meine besten Predigten habe ich gehalten, wo ich am meisten versagt habe. Ich denke nur, ich war in einem Gottesdienst mit Jeans in Rumänien, wo die alle im Zweireiher vorne standen und schwarze Krawatte und so weiter. Und ich war Jeans und T-Shirt, kam ich rein, nicht einmal eine Bibel dabei. Verstehst du, das ist ja unanständig, in eine christliche Versammlung zu gehen und keine Bibel dabei zu haben. Da habe ich gedacht, gut, ich darf sowieso nicht predigen. Die Kommunisten erlauben es nicht und die arbeiten alle mit Securitas zusammen. Und ich komme rein und ich muss meine Predigt halten. Und dann stehe ich vorne und sage, lieber Gott, ich weiß nicht, was ich predigen soll. Von einer Schwester leihe ich mir eine Bibel aus noch und schlage ich immer auf und immer das Gleiche und finde kein richtiges Wort. Ja, aber dann doch irgendwie, weißt du, wir werden nicht verlegen, wenn wir mit Gott leben, wir kommen nicht mit Verlegenheiten. Irgendwie kommt man da raus. Und dann irgendwie lese ich deine Bibelstelle, die absolut nichts mit der Bibel zu tun hat. Links gebacken, rechts gebacken. Und dann sage ich, weiß ich nicht, aber ich weiß, meine Mutter, wenn sie Flinsen gebacken hat oder Pfannkuchen, dann musste man wenden immer, das also von beiden Seiten richtig durch sein. Und dieses Wort, als ich sagte durch sein, wusste ich, die Botschaft, die Predigt, was Gott sagen will, wir müssen eine ganze Sache sein, also ganz durch sein. Und dann war die Salbung da und war, innerhalb von 15 Minuten ist so viel passiert, was vielleicht in 2 Stunden nie passiert worden wäre. Unsere Verlegenheit. Und da, wo du dich so schlecht fühlst, manchmal wenn nach einer Predigt, manchmal fühle ich so elend. Sagst du, wie bitte? Doch. Denke ich, jetzt hast du so schlecht gepredigt, hast keinen Faden gefunden, bist da gehopft und da bist wissen hängen geblieben, da hast was gesagt. Und das war nichts Gescheites. Und dann kriege ich von Leuten die Nachricht, Bruder, ich bin so gesegnet worden. Der Herr hat mich berührt. Und dann denke ich, liebe Zeit, wie konnte er das nur machen? Weißt du, wenn wir schlecht sind, ist Gott gut. Wenn wir demütig sind, ist er groß. Wenn wir schwach sind, ist er stark. Das ist ein Gesetz, das wir entdecken müssen. Wenn wir was von Gott haben wollen, wir müssen also in das Geheimnis des Glaubens hineinkommen und wir müssen merken, also wenn ich nichts bin, ist er alles. Das ist ein Geheimnis. Also, und Gott sah, es ist gut. Es ist gut, dich zappeln zu lassen. Oder mich. Weißt du, strampelte sich und müht sich, ab da probiere was. Und da sagt er bei, für jeden irgendetwas, wenn er sich so abmüht. Ich will die Botschaft Gottes rüberbringen, denn der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Von seinem Urteil. Wir leben vom Urteil Gottes. Was sagt Gott über dich und über mich? Ey, du hast gut gemacht. Das war richtig. Du hast auf mich gehört. Du hast aufgepasst. Du hast auf mich gut reagiert. So, die Meinung Gottes und seine Bewertung ist so wichtig für uns. Wie bewertet Gott uns? Und ich muss eines sagen, zuerst einmal, Gott verachtet niemand. Gott liebt alle Menschen gleich. Die Liebe Gottes ist so perfekt. Er liebt alle Menschen gleich. Jeder ist bei ihm König und Priester. Jeder ist bei ihm was Besonderes. Er will, dass allen Menschen geholfen werden und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist also, was Gott grundsätzlich will. Also, was wollen wir da? Und durch Jesus hat er Ja zu uns gesagt, sich bekannt zu uns, der wird freigekauft, der wird erlöst. Alle, die an ihn glauben, gehen nicht verloren, sondern ewiges Leben haben. Ob die Menschen uns dabei Recht geben oder nicht, ob sie uns verstehen oder nicht, wir sind erlöst durch Jesus Christus. Wir sind erlöst. Gott hat Ja gesagt zu uns. Willst du wissen, was Gott über dich denkt? Ich möchte schon wissen. Ich brenne. Herr, was sagst du über mich? Und weißt du, am interessantesten ist, wenn ein Mensch beerdigt wird, was der Pfarrer am Grab über ihn sagt. Und zwar was Wahrheit ist. Meistens wird am Grab gelogen. Da wird erzählt, wie wunderbar der war, wie fleißiger der war, wie musikalisch er war. Der hat nur Radio eingeschaltet und ausgeschaltet. Und was weiß ich, was für Tugenden und so weiter, wie hilfsbereit war. Vielleicht hat er irgendwo mal jemand geholfen, aber Hilfsbereitschaft. Weißt du, aber was würde Gott bei meiner Beerdigung für eine Predigt halten, für mich, über dich? Gottes Augen sind anders als unsere Augen. Gott beurteilt die Menschen ganz anders. Wir gehen immer noch, was bringt der? Ich habe in Süddeutschland, Berliner sind nicht so, aber in Süddeutschland, wenn da jemand heiratet, so ältere Schwestern, so, wie viel bringt er mit oder sie? Was bringen sie mit, so? Was für Erbe, wie viel Geld? Aber das interessiert Gott nicht, was wir mitbringen, sondern wie leer und wie arm, wie schwach wir sind. Das interessiert ihn. Menschen kann man sehr viel vormachen, aber Gottes Augen kann man nicht vormachen. Sie durchschauen alles. Du siehst mich, du erforschst mich, du kennst mich. Gott durchschaut unsere Motive. Und beim Gott zählen nicht so sehr. Jetzt weißt du, zwar betont der Jakobus ganz stark Werke, aber Gott interessiert sich nicht so sehr für die Werke. Gott interessiert sich für die Motive. Was ist dein Motiv, mein Motiv? Warum tue ich das, was ich tue? Was sind die Motive? Was sind die Motive? Und die Werke, das ist nebensächlich nachher, das ist nur ein Produkt nachher. Aber die Motive, du erforschst mein Herz, nicht meine Hände, was ich tue. Wir lassen uns immer von den Taten beeindrucken, von den Äußerlichkeiten oder von dem Sichtbaren, von den Fähigkeiten, was einer kann, Akkordeon spielen, Klavier spielen, Pauke spielen und alles Mögliche. Von dem Auftreten, wie er das alles macht. Wir sind Menschen meistens als Außengeleitete. Wir gucken immer nach dem Äußerlichen. Ist das schön hier? Ist das gemütlich hier? Wie ist das? Und so weiter. Wir gehen immer mit den Augen, aber der Herr sieht das Herz an. Und Gott sah, es war gut. Und Gott sah den jungen David. Weißt du, der Mensch sieht immer den großen, stattlichen, kräftigen Burschen. Der ist nicht. Und dann der andere, der auch irgendwie talentiert ist, der ist auch nicht. Und dann dieser junge David, der gar nichts ist, noch gar nichts ist, der noch nichts geleistet hat, der noch kein, nicht einmal was Großes vollbracht hat, der nicht einmal eingeladen war bei der Familienparty. Aber dieser David ist von Gott auserwählt gesehen. Gott sah schon seine ganzen Tage, sein ganzes Werden und so weiter. Um Davids Willen nachher geht die ganze Geschichte in der Bibel weiter. Gott achtet auf das Innere, auf die inneren Qualitäten. Und was sind die inneren Qualitäten? Die Menschen schauen immer, was er hat er, was ist er, was kann er. Aber der Herr schaut auf die inneren Qualitäten. Und das ist so wichtig. Wenn wir auf die inneren Qualitäten schauen würden, wir würden viel schneller vorwärts kommen mit uns und mit anderen Leuten. Weißt du, Gott schaut auf die inneren Qualitäten. Ist der Mensch belehrbar? Lernt er was? Will er was lernen? Lässt er sich was sagen? Ist er ehrlich? Das sind diese Qualitäten. Auf das schaut der Herr. Ist er ehrlich? Ist er demütig? Hat er ein menschliches Herz oder hat er ein Herz aus Stein? Ist er noch gütig irgendwo? Kann er noch gut sein, wenigstens ein Stück weit? Du sollst über die Tiere, die Vögel, das Gewürm herrschen und so weiter. Kann er die Dinge kontrollieren oder wird er vom Esel kontrolliert? Ja. Oder von was weiß ich von was? Weißt du, die meisten Leute werden von ihr tyrannisiert. Die werden nicht, die kontrollieren nicht, die haben das Herrschen verlernt. Die wissen nicht, was Herrschen ist. Oder die meisten Leute, die religiösen Menschen, die denken, ach, ich bin gut. Schau die Pharisäer an. Die haben ständig gedacht, sie sind perfekt, vollkommen. Aber sie waren geistlich festgefahren. Und Gott sieht, wie die da geistlich festgefahren waren. Wir denken, wir sind Christen. Halleluja! Und was sind wir? Wir verpassen die Stunde Gottes. Der Segen geht an uns vorbei. Gott hat uns aufgegeben, so wie die Juden damals. Und dann enden wir irgendwo in der Verstockung. Aber auch das ist gut. Auch die Verstockung. Stell dir mal vor, Gott hat das Herz des Pharao verstockt. Und das war gut so. Der lässt sie nicht gehen. Auch, weißt du, auch die negativen Umstände sind gut. Stell dir mal vor, wir hätten in der Bibel die Pharisäer nicht. Wir wüssten die Hälfte des Evangeliums überhaupt nicht. Denn ständig, was wir bei Jesus zu tun haben, ist ständig die Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Die sitzen da und stören. Auch die Leute, die dich ständig stören und kritisieren und nörgeln, auch die sind ein Segen für dich. Ja, die Pharisäer, die stellen da Jesus immer dumme Fragen. Aber gerade, dass er auf diese dummen Fragen eingeht, wissen wir, was Jesus wirklich gedacht hat. Und weißt du, durch Kritik, durch Nörgelei, durch Beleidigung, durch Kränkung und so weiter, da kommt was raus aus unserem Herzen. Und da wird die Wahrheit offenbart. Die Wahrheit wird nicht offenbart und das Licht wird nicht offenbart, wenn wir lauter Licht sind und lauter happy Menschen sind. Nein, da müssen die Kontraste da sein. Da brauchen wir den dunklen Hintergrund. Denn da können wir was dann nachher projizieren. So. Und der Herr erlaubt, weißt du, der Herr erlaubt Kritik. Weißt du, wenn du weißt, in deiner Versammlung sitzen 5 Leute, die zählen, wie oft hat der Jesus gesagt und der Heilige Geist gesagt und Vater gesagt. Solche Leute habe ich schon mal in meinen Versammlungen gehabt, die weiß es. Weißt du, dann kommen sie und sagen, Bruder Matutis, du hast 17 Mal Jesus gesagt und nur 3-mal Heiliger Geist. Oder umgekehrt manchmal. Ich zähle nicht, wie oft ich das sage. Mir ist auch unwichtig. vielleicht sage ich gar nicht und trotzdem ist der Herr da. Aber die Kritik, die Kritiker, weißt du, die Kritiker mit dem Notizbuch und Zettel da und dem Aufnahmegerät und so weiter, aber das ist gut. Gott hat zugelassen bei Jesus, dass er ständig die Pharisäer um sich hatte. Und Gott erlaubt es, dass auch bei dir ständig die Pharisäer um dich rum sind. Schlimm. Das ist unglaublich. Die Pharisäer. Ständig fragen sie dich, ständig horchen sie dich aus, ständig ziehen sie die Würmer aus der Nase. Ständig wollen sie was wissen von dir und sagst, ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte mich nicht versündigen. Und jetzt, weißt du, dann provozieren sie dich und dann fragen sie dich wieder was. Und dann da sagst du wieder was und dann hast du schon wieder zu viel was gesagt. Gott sah, es war gut. Es war gut so. Er weiß, was er uns antut und was wir brauchen, was wir benötigen, wem wir begegnen sollen, wem wir nicht begegnen sollen, wann Schluss ist. Er weiß alles. Deshalb, er sieht deine Situation, deine Lebenssituation. In Epheser Kapitel 2, Vers 4 und folgende Verse, da heißt es weiter, aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe mit uns, mit der er uns geliebt hat, und auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Er hat uns selig gemacht und er hat uns auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus, damit er also uns reich offen beschenkt. Weißt du, nicht das, was wir jetzt sind, ist ausschlaggebend. Jetzt bist du vielleicht nackt und bloß und jämmerlich und elend, aber wenn du eines Tages vor dem Herrn stehst, stehst du in einem goldenen Panzer oder goldenen Gewänder oder wie auch immer. Weißt du, wir sind für die kommenden Zeiten da, nicht für diese Zeiten und die vergangenen Zeiten, sondern für die kommenden Zeiten. Die Bibel spricht immer, dass wir für die kommenden Zeiten geschaffen worden sind. Die Gnade ist für die kommende Zeit, nicht für diese Zeit. Deshalb, hier fällst du so oft in Ungnade. Bei Menschen, in der Gesellschaft oder wo auch immer. Für Zeiten, die noch nicht da sind, die noch nicht gekommen sind. Und weißt du, und Gott sorgt dafür, dass bestimmte Sachen in deinem Leben verhindert werden. Auch das ist gut. Denen, die Gott lieben, müssen diese Dinge alle zum Besten dienen. Also auch diese Dinge sind gut. Gott hat uns ganz anders gelagert und so weiter. Wir sind hier in dieser Welt, damit sich niemand rühmen kann. Ich habe das gemacht. Dazu sind wir da. Weißt du, Gott weiß, wie er dich kurz halten kann und soll. Das ist natürlich nicht schön für uns. Wir möchten so üppig haben, so ein Paradies, alles in Hülle und Fülle. Nein, aber Gott erlaubt es, dass du immer so viel hast, dass du gerade überlebst. Dass jeder Tag seine eigene Plage hat. So, Gott will, dass du also mehr als genug hast mit diesem Wenigen. Und Gott sah, es war gut. Es war gut, was er gemacht hat. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Gott durchschaut alles, Gott versteht alles. Gott blickt durch, der hat Röntgenaugen. Und dann verteilt Gott Komplimente. Und eines Tages wird er Komplimente verteilen für jeden Einzelnen. Wir werden alle aufmarschieren. Weißt du, ich möchte ins Gericht Gottes kommen. Und das Gericht Gottes ist, dass wir nicht verurteilt werden. Wir werden nicht verurteilt. Wir haben Gnade gefunden. Wir sind bereits begnadigt. Aber wir werden unser Lohn bekommen. Und Jesus kommt und sein Lohn kommt mit ihm. Und dann werden wir belohnt. Und dann werden wir ein Kompliment vom Herrn erhalten. Du Treuer oder du guter Mitarbeiter, Diener oder was weiß ich, was da auch war. Im Psalm 33, Vers 13, da steht es, und da heißt es, der Herr blickt vom Himmel und er sieht alle Menschenkinder, auch Christen, auch Nichtchristen, auch Heiden, auch, was weiß ich, welche Religion auch sie angehören. Der Herr blickt vom Himmel und sieht auf alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung aus sieht er auf alle Bewohner der Erde herab, dann ein paar Verse ausgelassen. Siehe, das Auge des Herrn schauen auf diejenigen, die ihn anbeten und verehren, auf diejenigen, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, auf seine Barmherzigkeit. Der Himmel sieht, Gott wohnt im Himmel und er schaut runter. Was machen die da? Und er schaut runter, die ihre Hoffnung auf seine Barmherzigkeit setzen. Weißt du, du musst nicht viel machen. Du musst nur deine Hoffnung, dein Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit setzen. Setzt du deine Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit? Herr, alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles aus Gnaden, alles unverdient. Und ich muss nichts verdienen in dieser Welt. Weißt du, ich habe aufgehört zu verdienen. Es wird uns gegeben. Es wird uns gegeben, einfach die Barmherzigkeit Gottes. Ich krieg Liebe, wenn ich Liebe brauche. Ich krieg Freude, wenn ich Freude brauche. Ich krieg Frieden, wenn ich Frieden brauche. Ich krieg Geborgenheit, wenn ich Geborgenheit brauche. Ich bekomme Leben, wenn ich Leben brauche. Und die da hoffen auf seine Barmherzigkeit. Wer Gottes Komplimente hat, der braucht nicht mehr die Komplimente von den Menschen. Ach, also Herr, man tut es wie Sie predigen. Dass Sie so viel Stoff haben für 2 Stunden oder was weiß ich und das 3-mal in der Woche. Nein, ich brauche diese Komplimente nicht. Meistens weiß ich sowieso nicht viele. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist das, was ich weiß. Und weil ich weiß, dass er lebt und ich von seiner Barmherzigkeit abhängig bin, kann ich produzieren, bin ich kreativ. Also ich habe festgestellt, wenn ich mich auf Gott verlasse, da bin ich so kreativ. Als ich mich für die Hochzeit da vorbereitet habe, für Samstag, für morgen, habe ich gedacht, was kann ich den jungen Leuten sagen? Habe durchgedacht, könntest du auch vielleicht eine ältere Predigt von früher nehmen. Ich habe eine Menge Predigten. Ich habe Leute getraut, die nicht in der Kirche waren, da habe ich am laufenden Band, dass sogar die BZ darüber geschrieben hat und weiß ich. Ich habe genug Stoff, aber ich habe für die 2 nichts gefunden. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, lieber Gott, jetzt mache ich die Augen zu. Und wenn ich die Augen aufmache, habe ich ein Wort von dir. Und tatsächlich, es hat gezündet. Was es ist, sage ich nicht, müsste morgen kommen. Weißt du, es hat gezündet. Und als es gezündet hat, ich habe vielleicht in 5 bis 10 Minuten den ganzen Umriss fertig gehabt. Und dann muss ich nur noch nach dem Bibelstand dazu suchen. Die Bibelstand kam mir auch so. Weißt du, das fing an zu fliegen. Wenn Gott arbeitet, beginnt das zu fliegen und zu fließen. Aber du musst warten, bis er arbeitet. Das muss machen. Und dann weißt du es nicht und dann drehst du dich im Kreis und so weiter. Und Gott schaut, bist du von mir abhängig oder nicht? Und wenn du merkst, dass du von Gott abhängig bist, dann fällt dir so viel zu. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles, was ihr braucht, egal was ihr braucht, zufallen. So, wer die Komplimente Gottes hat, und da habe ich schon gelesen, Psalm 33, ja. Gott schaut auf die, die ihre Hoffnung auf ihn setzen und auf seine Barmherzigkeit. Du kannst nicht mehr bekommen als so ein Kompliment Gottes. Hast gut gemacht. Und er schaut, wie ich vorhin sagte, auf die Motive. Was sind die Motive? Die Motive bestimmen dein Leben letztendlich. Das sind deine inneren Visionen. Das, was du innen drin in deiner Seele siehst. Deshalb, wenn du die Schöpfung betrachtest, du sollst die Schöpfung mit der Seele betrachten. Nicht mit den Augen und nicht mit dem Verstand und nicht mit deinem Grips, sondern mit der Seele. Das ist viel mehr. Die Seele ist dieses Eindruck auf die Seele. So, dass du siehst, auch die Fehler, auch die hat Gott zugelassen. Und ich sage das ganz bewusst, Fehler. Weil die meisten Christen, die denken, sie müssen perfekt sein und dürfen keine Fehler machen. Aber Gott erlaubt diese Fehler. Auch die sind von ihm gewollt. Gott hat auch die Nacht geschaffen. Warum? Das könnte immer Tag sein. Und wir wissen ja, wenn Jesus gekommen ist und wenn Gott alles zusammen wiedergebracht hat, da wird keine Nacht mehr sein. Aber wir haben jetzt Nacht und so weiter. Das Leben ist da und die Fehler decken unsere Schwächen auf oder schließen uns Türen auf für verschiedene Möglichkeiten oder wir fangen an, Entscheidungen zu treffen, sortieren und zu handeln und so weiter. Fehler sind dazu da, damit wir das Leben wieder in den Griff bekommen. Gott erlaubt diese Dinge. Motive sind die inneren Einstellungen, die du hast. Die sind unsichtbar, diese Motive. Kann niemand sagen, warum der eine der dafür ist und der andere dagegen ist für das und so weiter, die Motive, die inneren Motive. In Josua Kapitel 1, Vers 9, lasst das Gesetz Gottes, die Worte Gottes, die Verheißung Gottes nicht von deinen Augen, von deiner Seele, von deinem Geist weichen. Betrachte es Tag und Nacht und so weiter. Und das ist, was dich motiviert, das Wort Gottes. Und Gott sieht, ob du dich mit seinem Wort beschäftigst oder nicht. Weißt du, da kannst du in den Gottesdienst kommen und fromm spielen. Gott kennt die Theaterleute, auch die christlichen Theaterleute. Er erkennt sie, die dann Gott vormachen. Weißt du, ich habe, nicht hier in Berlin, aber in Süddeutschland, da ist doch ein Bruder, ich komme frisch nach Heilbronn, übernimmt die Gemeinde, war ein ganz kleiner Bruder, und der wird, lieber Gott, habe ich gedacht, um Himmels Willen, so ein geistlicher Mensch. Wie der betet, als wenn der liebe Gott selber reden würde. Lieber Gott, ich habe mich erschreckt. Und dann habe ich gemerkt, aber sein Leben, seine Frau schlägt er und benimmt sich wie der Teufel zu Hause, verstehst du, aber in der Gemeinde, lieber Gott, da haut's alle um. Oder andere, die versuchen, was vorzutäuschen, vorzumachen. Oder spielen dann den Schwachen, den Mitleid auf diese Mitleidswelle und heulen, lieber Gott, warum bin ich denn hier? Nein, viele Menschen sind gar nicht wahrhaftig. Die sind gar nicht wahrhaftig, aber Gott sieht das. Und er lässt sich nichts vormachen, kein X für Y. So, wie sind die Motive? Wir sollten vernünftig sein, mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen. Die richtige Motivation im richtigen Moment, das ist das, was Gott will. Das ist Rema, Rema-Wort. Das Richtige, die richtige Einstellung im richtigen Moment. Wenn dich jemand auf deine Backe haut, biet auch die andere. Das wär die richtige Motivation. Und sind wir von Gott motiviert? Gott sieht das also, wie wir reagiert haben. Warum wir so reagiert haben? Warum ist die Hand ausgerutscht? Warum ist die Hand auf? Warum ist das Schwert beim Petrus ausgerutscht? Stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn er statt dem Ohr den Kopf abgehauen hätte? Gewiss, dem Herrn Jesus wäre das auch kein Problem gewesen. Aber ich kann dir sagen, was dann am Hof des Hohen Priesters geredet wird, sogar die Jünger, die sind Halsabschneider und so weiter und so fort. Was für ein Skandal wäre das. Aber jetzt mit dem Ohr, dann hat der Malchus zu Hause erzählt, guck mal, das ist angewachsen, der Herr hat es angenäht. Der hat ein Zeugnis gehabt. Aber Gott verhindert manchmal Fehlgriffe. Es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm. Und wir dürfen die Sache nicht zu dramatisieren, nicht zu stark dramatisieren. Gott erlaubt, dass du da mal jemand das Ohr abhaust oder den Finger oder den Zeh oder auf die Hühneraugen trittst. Gott erlaubt, aber er sagt, du, nächstes Mal pass auf. Sei vorsichtig, übernimm dich nicht, überfordere dich nicht, maß dir nicht was an. Herr, und wenn dich alle verlassen, ich, Petrus, bleib fest. Mein Glaube ist unerschütterlich. Gott sah den guten Willen des Petrus. Deshalb konnte sich der Petrus so viel leisten. Weil er sagt, der Mann ist ehrlich. Der ist grundehrlich, der will und kann es nicht. Und Gott sieht es, dass du willst und nicht kannst. Du willst es. Du willst dem Herrn dienen mit Seele, Geist und Leib. Aber der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Und mit diesem Problem hast du zu kämpfen. Und der Herr sieht es. Er sieht, dass du noch fleischlich bist. Dass du noch menschlich bist. Dass du noch irdisch bist. Dass du noch materialistisch bist. Er sieht das alles. Und dann sagt er, lass es uns Menschen machen. Dann sehe ich und ich denke, dann sagt er, wir müssen, bevor wir den zu uns holen, wir müssen ihn von dem noch erlösen und von dem noch erlösen und von dem noch erlösen und so weiter. Dann haben wir noch so viel Erlösungsaufgaben an diesen einen. Jetzt ist es noch nicht so weit. Und Gott sah die Motive. Er sah den guten Willen. Er sah, dass wir weiter wollen, aber nicht können, weil da irgendwelche Blockaden da sind. Wenn Gott das also gut erachtet, und für mich ist persönlich, ob es von Gott ist oder nicht, wenn es in meinem Leben kommt und ich kann nichts dafür, dann ist es für mich von Gott. Und ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass ich krank werde, dass ich schwach werde, dass ich feige werde, dass ich mutlos werde oder dass ich jetzt sage, jetzt gehe ich durch. Nichts. Ich kann weder für das eine was, noch für das andere was. Wenn ich das begriffen habe, ich kann für das eine noch für das andere was. Aber es kommt. Weißt du, das ist für mich ein Zeichen von Gott. Ich kann es nicht abwenden. Ich würde am liebsten abwenden das alles und sagen, nein, danke, wollen wir nicht. Aber es ist da. Und jetzt, was machst du daraus? Und Gott sah, es ist gut. Du lernst im Leiden, in Schwierigkeiten mehr als auf der Halleluja-Höhe. Wolke Nummer 7. So, die Motive, das ist sowas wie Lokmotive, die zieht und schleppt dich, diese Motive bringen dich vorwärts. Und Gott hat es für gut erachtet. Und die Frage ist, was hat er für dich, für mich als gut erachtet? Er sah, es ist gut. Und er segnete und sagt, so ist gut. Die Eva, der Adam, die Tiere, alles ist gut. Die Nase, die lange Nase dabei im Affen. Das ist gut so. Also Gott weiß, warum wir so und so ausgestattet sind mit unseren Talenten und Gaben. Warum haben wir nicht mehr Talente bekommen? Warum habe ich nur ein Talent, lieber Gott? Der wusste von vornherein, dass ich mit diesem Talent nicht mal mit diesem einen Talent wuchern werde. Aber ich kann dem anderen 10 Talente geben, weil ich weiß, der wird mit seinen 5 Talenten wuchern. Also Gott weiß, ob du diese Gaben gebrauchst oder nicht, oder die für dich verbratest oder wieder ihm zurückbringst, weil du so perfekt bist. Herr, ich habe alles bewahrt und ich bringe dir wieder Danken zurück. Gott weiß es. Deshalb gibt er dir nicht mehr. Du könntest mehr kriegen, wenn du mehr riskieren würdest für Gott. Aber die meisten Leute riskieren nicht viel für Gott. Deshalb, weißt du, der Glaube ist ein Risiko. Die meisten Leute, die Gewinn in ihrem Leben erreichen, ist, die sind risikobereit. Die investieren da Geld in Immobilien und was weiß ich alles. Und es kann gut werden, aber es kann auch schlecht werden. Bist du risikobereit? Und Gott sieht, wie du bist in deinem Leben. Was du kannst und nicht kannst, was du dir zutraust. Wenn du dir viel zutraust. Und Gott hat den Petrus benutzt, weil er sich viel zugetraut hat. Gott hat den Paulus benutzt, weil er sich viel zugetraut hat. Und weil er so extrem war. Paulus war auf alle Gebiete seines Lebens ein Extremist. Der war als Jude extrem und er war auch als Christ nachher später extrem. Und Gott hat genau so einen Mann gebraucht, um die Mission unter die Heiden zu bringen, den Glauben unter die Heiden zu bringen. Du fragst dich, warum tut Gott das so und so? Warum hat er das so und so gemacht? Weißt du, er sieht die Motive. Er sieht den Esau und er sieht den Jakob. Er sieht den Esau, dem ist alles egal. Hauptsache, ich fülle meinen Bauch. Hauptsache, ich habe so Erfolg, die Erstgeburt. Und deshalb hat er den Jakob so trickreich gemacht. Und der Jakob war ein Lügner, ein Ganove, Betrüger. Und Gott hat ihn gesegnet. Trotz allem. Warum? Weil Gott die Motive sah. Er wollte um jeden Preis gesegnet werden. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das war sein Grund. Und Gott sieht den Grund, das Motiv deines Herzens. Und natürlich auch das Motiv von Esau. Der hat's nicht gebraucht. Und er kriegt es auch nicht, auch wenn er erstgeboren ist. Was sieht Gott, wenn er genau dich so unter die Lupe, unter dem Mikroskop nimmt? Wenn er dich so schön hinstellt und beobachtet? Was erlebst du in der Gegenwart Gottes? Wie fühlst du dich? Denkst du durchschaut? Der Psalmist hier, was ich gelesen habe, der fühlt sich von Gott durchschaut. Du kennst mich, Herr, du weißt ja alles, ich kann dir gar nichts vormachen, ich möchte dir gerne was vormachen, aber ich kann es nicht. Gott ist in dir. Weißt du, und das ist das Schöne dabei, Gott ist in dir. Also braucht gar nicht so viel von außen hin beobachten, was du bist und nicht bist. Er ist voll an deinem Leben beteiligt. So, wenn ich dran denke, du hast mich wunderbar gemacht, schon noch ehe meine Tage waren, oder von unserer Heilung heißt es, in seine Wunden sind wir bereits geheilt. Das ist alles schon passiert. Wir sollten die Sache sehen, dass es schon alles Fakt ist, alles erledigt. Und wenn Gott in deinem Leben tritt und Gott dich anguckt, wirst du lebendig, gehst auf, fängst an zu blühen. Ich habe so einen Kaktus, manchmal spreche ich mit einem Kaktus, muss ich vorstellen, ich bin nicht verrückt, ich bin normal. Aber manchmal unterhalte ich mich mit Kaktus. Und er sagt, hör mal Freund, du kriegst kein Wasser, wenn du so stichst. Und mein Kaktus wird rot, der wird verlegen, du glaubst gar nicht. Sogar Blumen haben eine Seele und der Mensch herrsche darüber. Also mein Kaktus, und der wird manchmal stachelig und. Aber wenn Gott dich anschaut, wie wirst du? Wirst du verlegen, wirst du schwach, gehst du in die Knie, fällst du wie tot um? Was machst du, wenn Gott dir begegnet? Oder bist du auf der Augenhöhe mit ihm, als Ebenbild, dass du mit ihm sprichst? Gott wollte dich als Mensch haben, ein Ebenbild, mit dem er kommunizieren kann, mit dem er reden kann. Es ist wichtig, dass Gott in deinem Leben Gott ist. Und dass du Gott in dir hast, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Solange du Gott nicht triffst, solange du Gott nicht begegnest, solange Gott nicht in deinem Leben beteiligt ist, solange du nicht unter den Augen Gottes lebst und Gott einfach sagst, du beobachtest mich, du siehst mich, du kennst mich von Ferne, noch ehe ich irgendwas denke, hast du schon alles gewusst. Ich lebe jetzt, Herr, weil du das alles weißt, jetzt lebe ich das alles aus, was du weißt. Das ist knallhart. Jesus sagt, was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn die Menschen nur wüssten und bedenken würden, würden sie sich vielleicht anderen Menschen ganz anders verhalten, weil Gott sieht. Denn was ich anderen tue, das tue ich Jesus an. Haben wir nicht hier gehört? wie ich für andere, über andere denke, so denkt Gott auch über mich. Wie ich über andere rede, so redet Gott auch über mich und lässt über mich reden. Weißt du, du siehst mich. Ich kann dir nichts vormachen, lieber Gott. Gott sieht und hört alles, das Gute und das Schlechte, beides. Und er wiegt auch. Und dann heißt es, gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Und dann in Matthäus 12, Vers 37, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aufgrund deiner Worte wirst du auch verurteilt werden. Also das ist gar nicht so groß die Taten, sondern zuerst mal die Motive und dann kommen die Worte. Gott, du hörst jedes Wort und noch ehe ich gesprochen habe, das ist also das Schwerwiegende, noch ehe ich irgendetwas ausgesagt habe, weißt du schon alles. Gott sieht es. Worte werden dich gut zu guten Menschen machen, schlechte Worte werden dich zu schlechten Menschen machen. Gutes Verhalten wird dich zu einem guten Menschen machen und das, wie gesagt, das andere umgekehrt. Gott sieht, was gut und was schlecht in unserem Leben ist. Und er macht uns so darauf aufmerksam, horch, du hast doch so schlecht geredet und jetzt erntest du, was du gesät hast. Überleg einmal. Der Heilige Geist fängt uns an zu korrigieren. Wenn ich keine Fehler machen würde, würde ich nicht in der Heiligung leben können. Aber weil ich Fehler mache, plötzlich kriege ich eine Korrektur. Der Herr korrigiert mich und das macht er ganz schön. Und er gibt mir oft die zweite Chance, die dritte auch, manchmal auch fünfte, wenn es sein muss. Und dann, er holt mich aus meinen Trümmern, aus meinen Ruinen und aus dem Mist, was ich gebaut habe, holt er mich raus auf seine Art und Weise. Gott weiß, wie er mich befreien kann, wie er mich erlösen kann. Wir denken, Herr, erlöse mich von dem Übel, erlöse mich von dem Bösen. Wenn du so betest, erlöse mich Gott von dem Bösen, wundere dich nicht, du wirst erlöst. Aber denk mal, guck mal, der Josef betet beim Pharao und beim Potiphar. Oh Herr, das Weibstück, was das mir zusetzt, die quält mich da Tag und Nacht. Die Frau von Potiphar, erlöse mich bitte. Herr, erlöse mich bitte. Und was passiert? Kommt ins Gefängnis. Das Gefängnis ist die Erlösung. Und manchmal ist das Gefängnis für uns Erlösung. Oder manchmal ist das Vergessensein die Erlösung. Erlöse uns. Und so weiter. Erlöse uns von den bösen Brüdern, die nicht glauben wollen, dann verkaufen die dich nach Ägypten. Erlöse mich. Weißt du, diese Erlösung, die meisten Leute wissen gar nicht, wenn die um Erlösung bitten, was dann kommen wird. Und wenn es dann nachher kommt, dann meckern sie und regen sich auf, dass der Herr sie anfängt zu erlösen, wie er sie erlösen möchte. Anders würden sie nie von dem Problem wegkommen. Anders würden sie nie zueinander finden. Weißt du, wenn Gott nicht das alles gefügt hätte im Leben von Josef, dass er im Gefängnis ist, im Gefängnis vergessen wird und die Leute nicht mehr an ihn denken, aber dann, als dann die Stunde Gottes kommt, plötzlich erinnert es, da war einer, der ist ein professioneller Traumdeuter gewesen, der versteht was in den Träumen. Und plötzlich kommt er dann, als die Zeit Gottes gekommen ist, auf den Thron der Pharaonen. Du siehst also, wie Gott arbeitet, vorarbeitet und es sind fast 20 Jahre vergangen. Weißt du, du musst manchmal, wenn du in der Schule Gottes bist, unter den Augen Gottes lebst, da vergehen manchmal Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte. Naja, was ist die Zeit? Die Zeit ist begrenzt, verstehst du? Vieles erreichen wir in diesem Leben nicht. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich erreiche auch vieles in meinem Leben nicht, aber dafür habe ich das ewige Leben dazu. Und da lebe ich für die Ewigkeit und da werde ich all das nachholen, was ich hier nicht geschafft habe. Gott weiß alles. Noch ehe ich geworden bin und noch alle meine Tage sind in deinem Buch geschrieben, Gott. Also alles ist eigentlich schon vorgeplant. Gott hat für alles eine Patentlösung. Und er hat das Überblick, er kontrolliert alles, überschaut alles. Und er sagt, es ist gut, wunderbar, gut, prima. Es ist gut, dass Gott dich sieht und nicht jemand anders. Weißt du, der Herr verrät's nicht. Da war er irgendwann im Pfarrhof, da sind die Kinder, die haben einen Spalierbaum gehabt mit Birnen und der Pfarrer in seinem Pfarrhaus und die Kinder kamen immer, wenn der Pfarrer irgendwo draußen war, also auf der anderen Seite, haben die Steine geschmissen und dann die Birnen runtergeholt. Und dann hat er hingeschrieben den Kindern, also den Konfirmanden gesagt, wer stiehlt? Ich sage euch eins und ein Schild hingeschrieben, Gott sieht euch, wenn ihr mir die Birnen klaut. Und dann hat ein Junge, ganz raffinierter Junge, dann hat er das Schild gesehen, also auch das Schild runtergeholt und draufgeschrieben, aber er verrät uns nicht. Er verrät uns nicht. Er sieht, aber er verrät uns nicht. Und das ist, Gott verrät uns nicht. Weißt du, Menschen verraten uns. Denk an Judas. Aber Gott verrät es nicht. Wenn du einen Fehler gemacht hast, und bitte, Gott sieht es. Gott sagt es niemand weiter. Er erzählt nicht, verstehst du? Wenn er irgendwo etwas Schlechtes bei dir gesehen hat, was bei dir nicht stimmt und nicht so ist, Gott wird nicht hausieren gehen, Gott wird nicht Reklame machen durch die ganze Stadt, Gott wird nicht rumtelefonieren und schwätzen und erzählen, was du für Spitzbub bist und Lausbub bist und ein Lump bist und Gauner bist und so weiter. Nein, er wird das alles gar nicht erzählen, weil er deckt die Sünde mit seiner Liebe zu. Er redet nicht. Gott redet nicht über Fehler. Gott redet nicht über Sünden. Gott redet nicht über Schwachheiten. Er sagt, ich nehme das und er legt es auf seinen Sohn, Jesus Christus. Und er trägt unsere Sünde. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Hier, ich lese noch weiter. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe und erkenne, wie ich es meine und ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Es könnte passieren, dass ich irgendwie vom Weg abgekommen bin. Leite mich auf ewigen Wege. Da bittet er Gott, dass er das gute Leben wirken möchte, dass er ihm erlauben möchte oder die Erlaubnis und Einverständnis geben möchte. Herr, stell mich wieder auf dem richtigen Weg. Der hadert nicht mit Gott, der Dichter hier. Weißt du, er ist hier auf der Reise, er ist mit Gott unterwegs, er wandelt mit Gott, er ist in der Entwicklung. Aber weißt du, es passieren Dinge. Du bist vom Weg abgekommen, wir kommen alle mal vom Weg ab. Eigentlich keiner von uns fährt geradeaus die Autobahn, die er fahren sollte. Wir gehen meistens alle miteinander irgendwo krumme Wege. Wir wollen immer die Landschaft genießen, das Leben genießen und fahren also nicht den optimalsten, kürzesten Weg. Aber wenn das so mal passiert, dann Gott benutzt auch die Verzögerung. Und da macht er noch etwas aus unserem Leben. Wenn wir auch verzögern, die Sache etwas länger dauert, aber er kommt mit allem zum Ziel, denn er hat einen Plan für unser Leben. Und das ist gut so. Das ist gut so. Du sparst sehr viel, wenn du natürlich Gott gehorchst aufs Wort und keinen Widerspruch hast, duldest oder zulässt in deinem Leben und auf die Signale Gottes achtest. Aber wer tut das? Wer tut das? So, Gott will, dass du auf ihn schaust. Wie sieht er das? Weißt du, auf seine Augen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was heißt das? Er sagt, mach so, er nickt. Das, dann weißt du, okay, ich bin richtig, mach das so. Dann weißt du, dass es auch nicht richtig ist. So, er will uns mit seinen Augen leiten. Was heißt das auch alles? Gott will unseren Glaubensgehorsam, dass wir ihn immer angucken, wie reagiert Gott? Ist er freundlich zu uns? Wie sieht er uns? Was für Kompliment macht uns Gott? Ah, gut, machst es. Entweder den Daumen nach oben oder den Daumen nach unten. Wie macht er das? Gott weiß, welche Gefahren auf dich lauern, deshalb führt er dich. Und deshalb auch hier der Psalmist betet, Herr, meine Feinde. Weißt du, Gott weiß, was mit deinen Feinden los ist, wie die dich bedrängen, in welcher Situation du stehst. Und er weiß, wie du die Feinde am besten umgehen kannst. Er weiß ja, weil er den Überblick hat. Und er weiß, wie du den Teufel in die Falle locken kannst. Und nicht in seine Falle gehst. Er weiß es. Und zwar durch den Gehorsam, indem du ihm aufs Wort gehorchst. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze und da stehe ich auf. So weißt du es auch. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege. Du musst vorstellen, ich gehe oder liege. Auch auf dem Bauch, wenn ich liege. Auf der Nase liege. Egal, was ich mache, so bist du um mich und siehst mich auf allen meinen Wegen. Ich sah dich in deinem Blut liegen, schreibt der Prophet einmal. Ist das nicht toll? Gott sieht unser Leben, hat alle Informationen über unser Leben. Bei ihm laufen alle Informationen über uns zusammen. Und das ist unsere Waffe. Unsere Waffe ist, Gott ist über mein Leben bestens informiert. Kein Spitzel kann mich so ausspionieren wie Gott. Des Augen mich sehen, er beobachtet mich und Gott sah, es ist gut so. Es ist gut so, dass du hier gekommen bist. Es ist gut so, dass du das und das gemacht hast. Es ist gut so, dass du so und so reagiert hast. Es ist gut, dass du dich so und so verhalten hast. Es ist gut so, dass du dich so und so entschieden hast. Kannst du das mit einem guten Gewissen sagen? Danke, Vater, es ist gut so. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, dass du einfach weißt, Gott meint es gut mit mir, mit meinem Leben. Weißt du, Gott übersieht nichts, Gott lässt nichts aus, im Gegenteil. Ich sitze oder stehe, du weißt alles, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Weißt du, Gott versteht deine Gedanken von Ferne. Noch ehe du gedacht hast, weißt du, der reagiert so, das ist ein Choleriker, das ist ein Phlegmatiker, das ist ein Melancholiker, das ist ein Sanguiniker. Und das ist vielleicht auch gar nichts. Aber der reagiert so, das ist seine Art. Und Gott sieht deine Art und Wesen, auch deine Stagnation, dein Stillstand ist Gott bekannt, dass du liegst, dass du dich nicht bewegen willst. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ob ich liege oder stehe, du bist immer da, alle meine Wege sind bei dir offen. Sogar deine Zweifel. Weißt du, Gott sieht auch deine Zweifel, dass du das sagst, das leuchtet mir nicht ein. Ist das falsch, dass du das sagst, dass du so kritisch denkst, auch Gott gegenüber? Ich verstehe das nicht, diese Frage, Herr, ich komme da nicht durch, ich blicke da nicht durch. Auch das ist Gott bekannt, dass du nicht durchblickst. Meine Gedanken kennst du von Ferne, meine Anfragen. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst mich auf allen meinen Wegen. Egal in welcher Verfassung ich mich befinde. Also ich bin von Gott begeistert, dass ich in jeder Verfassung von ihm durchschaut bin. Er durchschaut mich. Und wie ich fühle. Und hier muss ich keinen Kommentar abgeben und sagen, Vater, Entschuldigung, weißt du, ich war wirklich nicht gut drauf heute. Nein, er weiß, wie ich drauf bin, oder nicht. Und weißt du, ich muss ja nicht irgendwie mich bei Gott entschuldigen. Eigentlich bin ich bereits entsündigt. Er nimmt Kohlen vom Altar und bringt das über mein Leben. Gott ist um mich. Ich habe hier gelesen, du umgibst mich von allen Seiten. Von allen Seiten umgibst du mich. Weißt du, auch wenn ich liege, und das ist schon eine schlechte Sache, weil es ist nicht christlich, liegen. Wir sollten stehen für den Herrn und kämpfen für den Herrn und arbeiten für den Herrn. Aber liegen, so als Faulpelz, Mittagsschlaf machen und zu viel schlafen. Herr, ob ich liege, du bist um mich. Auch wenn du nichts tust, Gott liebt dich so und so. Er liebt dich schon von Anfang an, da bist du noch gar nicht geboren worden, hat er dich schon gewollt und geliebt und zubereitet, haben wir ja gelesen. Egal, wie du dich befindest. Und hier, Gott gibt keine Vorschriften und Anweisungen und so weiter. Du bist bei Gott bekannt. Du bist bei Gott bekannt. Du kennst mich. Also stell dir mal vor, du bist bei Gott bekannt. Es ist gut so, dass Gott dich sieht. Gott kennt dich, liebe Zeit. Du bist bei Gott bekannt. Gott ist einfach um dich herum. Mehr brauchst du nicht. Du kannst so bleiben, wie du bist. Er ist um dich herum. Und dann versucht er dich zu bearbeiten und sagt, du, Horchball, das Hemd und die Krawatte, das passt nicht. Es beißt sich. Er korrigiert dich dann. Und dann bist du nächstes Mal anders angezogen. Und in den Augen Gottes, unter seiner Aufsicht, unter seiner Übersicht, lebst du ein fantastisches Leben, ein ausgeglichenes Leben, ein ruhiges Leben. Also das habe ich gelernt mit meinem Gott. Dass ich ein beschütztes Leben lebe, auch wenn Pfeile hin und her fliegen. Psalm 91, da wird hin und her geschossen, diskutiert und debattiert und was weiß ich, was da alles wird. Ich lebe ein friedvolles Leben und dich soll es nicht treffen. Du umgibst mich von allen Seiten. Das ist das Schöne dabei an Gott, von allen Seiten. Wenn du unter Gottes Übersicht und Aufsicht lebst, musst du dich selbst nicht verteidigen oder unnötig da Pulver verschießen. Kannst du den Pulver für was Besseres sparen und aufheben? Dann kannst du warten, bis er was macht, bis von ihm was passiert. Und dann arbeitet seine Gegenwart, seine Anwesenheit für dich, seine guten Absichten mit dir. Dann, er wird seinen Engeln befehlen, sich um dich zu lagern. Dann spricht er für dich, dann legt er seine Hand ins Feuer für dich. Wenn Gott dein Leben benotet und bewertet und dir ein Kompliment ausstellt, du dann fühlst dich wunderbar. Dann hast du ein gutes Gefühl. Warum viele Menschen kein gutes Gefühl haben, die haben noch kein Kompliment von Gott gehört. Vom Heiligen Geist, von Jesus. Weil die Bibel nicht gelesen haben. In der Bibel stehen lauter gute Komplimente. Das ist der Brief Gottes an dich, weißt du, dann mein Geliebter, mein Süßer, mein Netter und so weiter. Und dann, ich habe was wieder dich, du Horchmann, da habe ich was gegen dich. Aber das ist kein Problem, das kriegt man schon hin. Sieh die Sendschreiben, das sind so Briefe Gottes an Christen, an Gottesmenschen, an Heilige. Und dann lebst du ein perfektes Leben, aber nicht wie die Menschen es wollen, sondern wie Gott es will. Nach den Maßstäben Gottes. und dann kann dich niemand mehr verdammen. Dann ist jemand in Christus, ist nichts mehr verdammlich an denen. Und dann 3. Johannes 2 und darauf kommt es an, dass deine Seele gut geht. Dass deine Seele gut geht. Dein seelisches Wohlbefinden hängt davon ab, was für Kompliment du von Gott bekommst. Wie sieht er dich? Und Gott sah, es war gut. Es war sehr gut. Nicht nur gut, sehr gut. Die Sache, die Entscheidung, die du da getroffen hast, das war sehr gut. Die Handlung, die du gemacht hast, das war sehr gut. Ja, aber bitte, aber Herr, ich habe so viele Probleme damit bekommen. Gewiss hast du viele Probleme bekommen. Aber du hast richtig gehandelt in der Situation. So hätte ich auch gehandelt, würde Gott sagen. Überleg einmal, was würde Gott in deiner Situation sagen? Wir reden so fromm, aber lass uns mal uns vergegenwärtigen, wie das ist. Dein seelisches Wohlbefinden wird total anders sein. Dein Leben wird verlängert und bereichert, wenn du weißt, Gott denkt gut über mich. Von morgens bis abends. Du musst nur erfahren und erkennen und wissen, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott versteht mich, Gott hat über alles die Übersicht. Und er benotet mich. Und also ist es auch manchmal, ja, ich weiß nicht, wie es dir in der Schule ging, aber ich habe auch manchmal, ja, bei uns, ich bin im Schulsystem gewesen, wo 1 und 5, also 1 bis 5 die Noten gab es und so weiter. 5 war ganz gut und 1 war ganz schlecht. Hier im Deutschen, da ist die 1 gut und 6 ist was Schlechtes. Also, aber ich kenne dieses System. So, das ist egal. Also die Menschen können so und so beurteilen, aber das Urteil Gottes, was sagt der Herr über mich? Er versteht mich. Er meint es gut mit mir. Und vor allem, und das ist das Größte, er denkt gnädig an mich. Und Gott schaut vom Himmel herab auf die Menschen, die auf seine Barmherzigkeit schauen, auf seine Barmherzigkeit rechnen und sagen, ich lebe nur von der Barmherzigkeit Gottes, ich lebe nur von der Güte Gottes, ich lebe nur von der Treue Gottes, ich lebe nur von dem, was Gott über mich sagt. Und fang an, die Bibel zu lesen. Fürchte dich nicht, sagte dir. Er sagt, ich bin für dich und wer kann gegen dich sein? Er sagt, wer kann dich von meiner Liebe trennen? Ich bin da und ich kämpfe für dich. Und du sollst stilles sein. Und was machen wir? Wir zappeln und wir denken, ich muss was tun. Nein, du musst gar nichts tun, du musst nur auf die Barmherzigkeit Gottes warten. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und in dem Bewusstsein haben, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott versteht mich, Gott ist überall, egal wo ich hingehe, ich bin durchschaut von ihm, ich kann nicht weglaufen von ihm, ich würde so gerne mal von Gott weglaufen, weil Urlaub von Gott, aber das gibt es nicht, ich bin immer mit ihm konfrontiert, immer wieder treffe ich Gott, ob ich jetzt da hinkomme oder da hinkomme, überall steht er vor mir und ich vor ihm. Und wir sind in seiner Gegenwart. Du kannst aus seiner Gegenwart, Bruder, Schwester, so lieb du bist und so frech du bist und so schlecht du bist, du kannst der Gegenwart Gottes nicht entrinnen. Du kannst der Gegenwart Gottes nicht entrinnen. Er ist da. Er ist da. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart, dann kommt einer ganz aufgeregt, ihr habt euch gegen mich verschworen, ihr habt euch gegen mich verschworen. Ich war vorgestern in Hamburg, da hat ein Prediger auf der Straße gesagt, das und das, und du sagst wortwörtlich genau das hier. Ihr habt abgesprochen miteinander und ihr habt auf mich abgesehen und so weiter. Ihr seid ein Verschwörer oder wir sind eine Verschwörerbande und so weiter. Nein, wir haben sind nicht verschworen, sondern der Geist Gottes. Dem Geist Gottes kannst du nicht weglaufen. Der Geist Gottes erwischt dich, ob in Hamburg oder Berlin oder Moskau oder Peking oder Tokio jetzt. Gott findet dich überall. Halleluja. Wir sind unter seiner Wolke, unter seiner Obhut, unter seinen Augen. Du siehst mich und Barmherzigkeit ist das, wie Gott uns sieht. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Und deine Güte, Herr, für deine Treue, mit der du uns tagtäglich begegnest. Wenn du nicht so gut wärst, wären wir schon längst tot. Wir wären schon längst nicht mehr da. Wir wären schon längst vergangen. Aber Herr, du bist überall da. Überall treffe ich auf dich. Überall sprichst du mir zu mir und überall begegnest du mir und überall offenbarst du dich mir und überall erkenne ich deine Fußspuren, dass du da auch schon gewesen bist und dass du schon mich dort erwartest, wo ich noch dich gar nicht erwartet habe. Vater, ich danke dir für diese unendliche Liebe, was du mit deinen Kindern überhaupt hast. Herr, deine Arme sind nicht so kurz, dass du uns nicht helfen könntest. Du reichst überall hin. Sogar von Ferne kennst du meine Gedanken. Halleluja. Das ist mir zu hoch, zu groß, zu mächtig, zu überwältigend. Aber Herr, ich danke dir, ich preise dich. Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.